Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr, die Plattform hier auf Radio Free FM, direkt in unserer Kinderrechtswoche, die ganze Woche stattfindet, vom 15.11. bis zum 23.11. ist die Kinderrechtswoche und Radio Free FM ist exklusiv vom 18. bis zum 22. mit dabei. Das Thema Kinderrecht beinhaltet natürlich auch Kinder- und Jugendschutz. Deswegen ist heute wieder eine qualifizierte Ansprechpartnerin bei uns im Studio, und zwar die Friederike Alle von der Abteilung Soziales der Stadt Ulm im Bereich Jugendschutz. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Habe ich das richtig gesagt?
Jugendschutz ist nicht ganz richtig, weil es heißt eigentlich Kinderschutz. Jugendschutz ist nach dem Gesetz auch nochmal was anderes. Also das ist die gesetzliche Regelung, wenn es darum geht, dass man erst ab 16 Bier kaufen darf zum Beispiel. Also diese Dinge.
Mhm. Okay, also Kinder, eher der Kinderschutz. Sie sind bei der Stadt Ulm beschäftigt. Ja. Können Sie mal beschreiben, was so Ihr Arbeitsfeld und Ihr Arbeitsbereich umfasst?
Ja. Also ich bin im speziellen Fachkoordination für die Kinderschutzstelle bei der Stadt Ulm. Die Kinderschutzstelle ist allein dafür zuständig, Meldungen aufzunehmen, wenn von außen Anrufe kommen, dass Menschen ein Kind in Gefahr sehen. Also wenn eine Nachbarin eine Gefährdung sieht für ein Kind schreit unentwegt und die Nachbarin macht sich Sorgen, was ist denn da los? Ist da alles noch in Ordnung in dieser Familie? Dann ruft die uns an. Oder eine Lehrerin beobachtet, dass ein Kind immer ohne Vesper kommt und keine Jahreszeit angemessene Kleidung hat zum Beispiel. Dann ruft die bei der Kinderschutzstelle an und sagt, hier ist ein Kind, um das mache ich mir Sorgen, bitte kümmern Sie sich darum.
Mhm. Also kann sowohl Institution als auch Privatleute sich bei der Kinderschutzstelle melden?
Genau, so ist es. Manchmal melden sich auch Verwandte, kommt auch vor. Also jeder kann sich melden, der aus seinem Umfeld auch eine Beobachtung macht. Es sind aber häufig auch wirklich Fachkräfte wie aus den Schulen, die Lehrer und Lehrerinnen oder Erzieherinnen aus den Kindertagesstätten, da kommt es auch immer wieder vor.
Okay. Und Sie prüfen das dann und leiten das weiter oder wie läuft das da ab?
Bei uns wird es dann ganz genau geprüft. Also zuerst nehmen wir diese Meldung, wir sagen immer Meldung dazu, nehmen wir auf. Dann wird diese Meldung mit einer Kollegin gemeinsam, also zu zweit, wird es besprochen. Wie ist es einzuschätzen, was da bei uns angekommen ist? Dann überlegen die zwei miteinander, also eine Kollegin von der Kinderschutzstelle und eine Kollegin vom Allgemeinen Sozialen Dienst oder kommunaler Sozialer Dienst, überlegen sich dann, wie gehen wir jetzt vor? In der Regel gehen die dann zum Hausbesuch in die Familie, melden sich an oder auch nicht. Es kommt immer auf den Fall auch an. Und führen dann zu Hause vor Ort ein Gespräch mit dem Kind. Und es ist auch vorgeschrieben, dass dieses Kind gesehen wird. Also, dass man das Kind in Augenschein nimmt und sich von der direkten Umgebung des Kindes auch ein Bild macht. Also, man lässt sich dann auch das Kinderzimmer zeigen und fragt die Eltern, wie sie so zurechtkommen mit dem Kind und konfrontiert die natürlich auch mit dem, was da gemeldet wurde.
Der Gemeldete, wird der veröffentlicht?
Nee. Nichts. Der Gemeldete kann auch ganz anonym bleiben. Also wenn das aus einer Kita kommt oder aus einer Schule, die werden natürlich ihren Namen sagen und woher sie kommen. Aber wenn es die Nachbarin ist oder die Mutter von einer Mutter, also die Großmutter praktisch, dann kann die natürlich sagen, ich möchte nicht, dass die Tochter erfährt, dass ich angerufen habe.
Okay. Wie oft kommt es denn zu so einer Meldung überhaupt? Gerade in unserer Region haben Sie, genaue Zahlen nicht, aber so schätzungsweise gibt es vielleicht Fälle, also, so eine Stückzahl oder irgendwie so eine Zahl.
Also die Meldungen haben im Laufe des letzten Jahres nochmal deutlich zugenommen. Es sind so im Jahr 2018 waren das so an die 200 Meldungen, die bei uns eingegangen sind. Und davon betroffen waren 311 Kinder. Also wenn es um Geschwisterkinder zum Beispiel geht, deswegen ist die Zahl der Kinder höher als die der Meldungen. Mhm. Ja. Und in diesem Jahr haben die Meldungen nochmal zugenommen. Also das übersteigt schon das, was letztes Jahr um die gleiche Zeit an Meldungen eingegangen ist.
Kann man da irgendwie festmachen, dass Jahreszeiten besonders schlimmer sind oder irgendwelche Ereignisse im Umfeld speziell mehr Meldungen hervorbringen?
Nee, also da verzeichnen wir keine signifikante
Ausbreitung. Okay. Aus welchen Gesellschaftsschicht kommen denn solche Meldungen?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil da gibt es natürlich viele Vorurteile auch, weil viele denken, also bei mir kann das nicht passieren, ich bin ja ein studierter Mensch und gebildet und verdiene gut Geld, aber es passiert durchweg bei allen Familien, bei allen Gesellschaftsschichten ist völlig durchgängig. Natürlich ein bisschen stärker sind betroffen schon Familien, die es schwer haben, also die mit besonderen Risiken leben müssen, die unter Armut leiden oder in sehr prekären Lebensverhältnissen. Da ist das Risiko einfach höher oder Eltern mit einer psychiatrischen Erkrankung, da ist es dann höher, das Risiko. Das heißt nicht, dass da tatsächlich dann eine Gefahr besteht, aber es besteht ein Risiko.
Also Risiko ist höher, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Vorurteile abbauen. Ja. Gibt es vielleicht von unterschiedlichen Kulturen her stärkere Meldungen? Bei den bürgerlichen geborenen Ulmern genauso vor wie bei den Zugezogenen? Ja. Und bei den Neu-Ulmern, also Neu-Ulmern sind sie ja nicht, aber okay, gut.
Ja, genau, überall. Also würde ich sagen, verteilt sich überall gleich. Über alle gesellschaftlichen Ebenen, über alle Kulturen, über alle Städte, Land.
Okay. Genau, da gibt es keine Grenzen und keine Einschränkungen. Nee,
gibt es keine Grenzen, leider. Keine Einschränkungen. Kann man nicht sagen, auf dem Dorf gibt es gar nichts. Das wird überhaupt nicht stimmen.
Was ist denn der Auslöser was für Gewaltarten passieren denn überhaupt? Mhm. Also man muss jetzt nicht in die kompletten ekligen Details gehen, aber ich meine jetzt einfach, was sind die Fälle?
Also es gibt verschiedene Formen von Misshandlung. Und zwar gibt es eine seelische Misshandlung. Also das ist, wenn Eltern zum Beispiel ihr Kind ständig erniedrigen, sagt, du taugst ja eh nichts, du bist eh das Letzte. Und also am liebsten würde ich dich gar nicht sehen. Und so ein Mist, dass ich dich überhaupt geboren habe, das wäre so eine Form von seelischer Misshandlung. Oder wenn ein Kind missbraucht wird für Haushaltsarbeiten, also über die Maßen hinweg missbraucht wird, dafür natürlich, wenn ein Kind von der Schule heimkommt und gleich den ganzen Haushalt machen muss, sowas zum Beispiel wäre eine seelische Form von Misshandlung. Dann haben wir auch die körperliche Form der Misshandlung, da kann sich jeder ganz leicht was drunter vorstellen, das ist, wenn ein Kind geschlagen wird, eine Zigarette wird auf der Haut ausgedrückt oder Kind wird nachts unter die kalte Dusche aus dem Schlaf gerissen und unter die kalte Dusche gestellt. Solche Dinge fallen da drunter. Dann gibt es die sexuelle Misshandlung, von der wird immer sehr viel berichtet. Also die ist bei vielen ganz besonders präsent, weil die auch mit bestimmten Spezifika umgeben ist auch und bestimmte Emotionen auslöst. Also das ist die Form, die auch nicht immer ganz leicht ist zu bemerken, zu beschreiben, weil da ganz viel Tabu draufgelegt wird von denjenigen, die das verüben. Da ist häufig dann auch ein Machtverhältnis dahinter. Der Mächtigere misshandelt, missbraucht jüngere Kinder zum Beispiel. Und das ist eine Form, mit der man dann auch normal sehr sensibel umgehen muss, wenn es um die Konfrontation der Eltern geht, mit der Meldung dann, wenn das gemeldet wird. Weil da ganz schnell dann wieder passiert, also bei uns passiert das nicht und dann kommt man schon gar nicht mehr dran.
Und die eine Form geht ja meistens auch nicht ohne. Also wenn ich kann mir vorstellen, dass halt alle Arten durchaus in einer in einer Tat auch drin stecken können. Also,
können drin stecken, ja, genau. Klar. Also die sexuelle Misshandlung würde ich da jetzt ein bisschen ausnehmen. Da können natürlich vieles andere auch mit drin stecken, aber die sehe ich jetzt mal so ein bisschen so. Aber seelische und körperliche Misshandlung hat natürlich gleichzeitig auch eine Wechselwirkung. Also wenn ich ein Kind seelisch misshandle, kann es gut sein, dass es körperlich misshandelt. Und eine körperliche Misshandlung ist immer auch eine seelische Misshandlung, weil dabei wird ja ein Kind jedes Mal also herabgesetzt und in seinen Bedürfnissen übergangen. Eine wichtige Form der Misshandlung ist auch die Vernachlässigung. Das ist damit auch die häufigste Form, wenn ein Kind vernachlässigt wird. Also die Eltern sind nachts nicht zu Hause, weil sie da irgendwie ihrem Vergnügen oder eine Berufstätigkeit nachgehen. Das Kind hat keine sauberen Kleidung an. Das Bettwerkzeug wird nicht gewechselt. Ein Kind wird nicht einer Körperhygiene zugeführt. Es bekommt dann Hautausschläge zum Beispiel. Solche Dinge fallen dann in die Vernachlässigung. Oder ein Kind sitzt nur vor den Medien. Auch sowas könnte eine Vernachlässigung sein.
Also die Vernachlässigung, da stellt sich ja mehrere Fragen. Es gibt ja auch diese Fälle, die man auch, wie gesagt, aus der Presse hört, dass man ein komplett abgemagertes, verwahrlostes Kind irgendwo in der Wohnung findet und die Eltern sind einfach auf Sauftour oder im Urlaub oder sowas. Ja. Ja. Aber auch so kleine Fälle sind schon Vernachlässigung, wie man kümmert sich nicht intensiv oder man beschäftigt sich nicht mit dem Kind und man sitzt jetzt nur vorm Fernseher oder.
Ja, da muss man natürlich die Grenze ziehen. Ja, dort, wo die Bedürfnisse eines Kindes gewaltig überschritten worden, sage ich jetzt mal. Also wo zu erwarten ist, dass es dann daraus eine erhebliche Schädigung in seiner weiteren Entwicklung bekommt. Also nicht, wenn jemand jetzt medienaffin ist und sagt, der Fernseher läuft bei uns morgens bis zum Abend, dann ist das noch lang keine Gefährdung oder keine Misshandlung, sondern da muss dann schon was anderes dazukommen. Oder wenn Eltern jetzt ihr Kind vor Pornofilme hinsetzen zum Beispiel, da wäre die Grenze überschritten. Das wäre dann eine Form von Misshandlung. Auch wenn ich dem Kind entgegen seiner Bedürfnisse was fürs Kind schädliche Dinge zuführe oder zulasse.
Okay, und dann auch oder halt extrem gewaltverherrlichende Szenen, Aussätze, einfach nicht altersgerecht.
Ja, nicht altersgerecht, genau. Kann ein Kind nicht verarbeiten, erschreckt ein Kind, muss ein Kind damit umgehen, ist sehr schwer, kann auch nachhaltig was bedeuten. Ein Kind sieht viel Gewalt, dann kann es auch sein, dass es natürlich die Gewaltschwelle beim Kind selber auch sinkt und das eben dann auch Gewalt in der Schule zum Beispiel gegenüber den Kameraden anwendet.
Ja, das stimmt. Dass es das praktisch spiegelt und dann halt, es ist sehr, sehr viel Information. Ich würde sagen, wir machen zuerst mal eine kleine Musikpause und sind dann gleich wieder da. Free FM. Zurück bei der Plattform hier auf Radio Free FM. Friederike Alle ist immer noch da von der Abteilung Soziales der Stadt Ulm. Und wir haben vor der Pause über die Art der Gewalt gesprochen, die Kinder widerfährt, und zwar die seelische, körperliche, sexuelle Gewalt und auch eine Vernachlässigung findet statt. Und während der Musikpause haben wir auch über eine fünfte Form gesprochen, die aber nicht so oft vorkommt und die wollen wir auch gar nicht so rausheben, aber einfach, dass wir es mal gehört haben, was es für Arten noch gibt. Die fünfte Gewalt, die heißt Münchhausen-Syndrom.
Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom heißt es. Und das ist, wenn Eltern ihre Kinder absichtlich krank machen. Also eine Mutter gibt ihrem Kind Medikamente und das Kind reagiert dann natürlich auf diese Medikamente. Und die Mutter geht dann zu den Ärzten und sagt, mein Kind ist so krank, helfen Sie uns bitte. Und bedanken sich bei den Ärzten. Und wenn es nicht besser wird, weil sie weiter Medikamente gibt, geht sie zum nächsten Arzt. Und der Arzt sagt wieder, meine Güte, Sie sind ja wirklich eine tolle, fürsorgliche Mutter. Sie sorgen so toll für ihr Kind, dabei gibt die Mutter dem Kind selber diese Medikamente. Kann auch sein, dass Eltern ihren Kindern die Knochen brechen und dann eben ärztliche Hilfe aussuchen, also sich damit auch Aufmerksamkeit holen.
Das ist dann aber natürlich ein starkes Problem für das Kind, aber natürlich ein psychisches Problem von den Eltern von den, Teil oder beiden Eltern eben. Genau. Aber sowas kommt nicht so oft
häufig vor. Kommt nicht so oft vor und es ist eine Form, die vor allem von Müttern ausgeht. Kann von beiden ausgehen, aber vor allem von Müttern.
Ist sowas schwer herauszufinden oder so zu kristallisieren?
Ja. Ja, ist sehr schwer
rauszufinden. Genau, also auf jeden Fall muss das, ich kann mir da vorstellen, dass das Kind durch sowas extremer leidet, wie zum Beispiel einfach mal eine körperliche Gewalt, also ja, über einen längeren Zeitraum vielleicht, aber
auch. Ein Kind
auch
mag das vielleicht auch gar nicht, weil ja, die Mutter sagt, ich gebe dir hier Vitamintabletten. Stimmt, und das ja, sind vielleicht ja, ja, Epileptika oder Antidepressiva oder so. Das, mhm,
auf jeden Fall mal interessant gehört zu haben. Mhm, ich kannte den so einen Fall jetzt noch gar nicht. Sowas kenne ich aus Filmen. Mhm. Aber dass sowas wirklich auch vorkommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was passiert jetzt, wenn man, wenn sich jemand bei Ihnen gemeldet hat, direkt? Wie ist denn das Verfahren? Sie haben gesagt, Sie prüfen das im Team wegen des ab. Was passiert als nächstes?
Genau. Es wird also zu zweit geprüft, diese Meldung nochmal angeguckt, wie ist es einzuschätzen, müssen wir sofort in die Familie, das heißt sofort heißt in der Minute noch, also wir haben eine Meldung zum Beispiel, ein Kind ist ganz akut gefährdet, ruft eine Nachbarin an und sagt, das Kind, ein kleines Kind, ein Baby, schreit und schreit und schreit und sie hat gesehen, wie die Mutter vor einer Stunde weggelaufen ist aus dem Haus. Dann könnte es sein, dass dieses Kind allein zu Hause ist und schreit und keiner kümmert sich. Dann würden wir sofort aktiv werden, weil das ein Baby kann nicht lange ohne Versorgung sein. Also wenn das ein Baby einen Tag ohne Trinken ist, kann tödlich dann sein.
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt dann den Koffer umgeschnallt, rückt aus, brecht das Schloss auf und das Kind oder was sind da für Mechanismen?
Genau, alles dabei? Also in so einem Fall jetzt wäre es möglich, dass wir die ja als Beispiel, ist ein extremes Beispiel, also in so einem Fall wäre es möglich, dass wir die Polizei dazu bitten, die uns dann behilflich wäre, da einzudringen. Die wird natürlich die Feuerwehr wahrscheinlich holen, um die Tür aufzumachen. Und
wahrscheinlich gleich einen
Krankenwagen. Aber es müssen natürlich tatsächlich wirklich stichhaltige Anhaltspunkte dafür da sein, dass da ein Kind in Gefahr ist.
Genau, also ihr könnt da jetzt nicht einfach irgendwie agieren.
Nee,
weil dann wird man euch auch zur Rechenschaft ziehen, sag mal. Ja. Okay. Ja,
genau so ist es. Also vielleicht sage ich das jetzt gleich, wenn ein Kind tatsächlich in einer schweren Gefahr ist, wir kommen dahin zum Hausbesuch und das Kind ist in Gefahr. Also am gefährdetsten sind natürlich Kleinkinder, weil die ja auf die Eltern vollkommen angewiesen sind. Dann, wenn ich mir ein Beispiel überlege, da ist eine Mutter, die ist zugedröhnt mit Drogen und ist sichtlich nicht in der Lage, ihrem Kind was zu essen zu geben und das Kind rennt da in der Wohnung rum und die Mutter ist nicht mehr in der Lage, auf das Kind einzugehen oder zu reagieren und es ist zu befürchten, dass die dem Kind auch nicht Nahrung geben kann zum Beispiel oder auf die aufpassen kann und also alle Bedürfnisse hinweg nicht möglich sind, dann könnten wir nach dem Gesetz auch könnten und müssen wir so ein Kind, was in akuter Gefahr ist, in Obhut nehmen. In Obhut ist, dass wir das Kind rausnehmen aus der Familie, auch gegen den Willen der Eltern, um dieses Kind zu schützen. Und das kleine Kind bringen wir dann in der Regel in eine Bereitschaftspflegefamilie und ältere Kinder kommen in einer Wohngruppe unter, vorläufig. Und dann muss genauer geklärt werden, was ist los in dieser Familie, um dann nach einem Lösungsweg zu gucken.
Ist Ihr Job oder die von Ihrem Team gefährlich, Ihr Job? Weißt du, ich kann mir das vorstellen, wenn falls mal ein akutes Problem stattfindet, wie schützt ihr euch auch? Also ich meine gerade so, wenn man jetzt das Beispiel, nehmen wir einfach das Beispiel von der von einem Drogenmissbrauch in der Familie, ich wollte das Kind retten und dann gibt es heftige Reaktionen, weil ja, ich sage mal, geistig nicht mehr ganz auf der Höhe ist, die Mutter oder der Vater eben. Wie schützt ihr euch?
Ich habe die Arbeit lange an der Basis gemacht und mir ist nie was passiert. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt Angst haben muss. Es ist aber möglich, die Polizei dazu zu bitten. Das gesteht uns auch das Gesetz zu und sagt, ihr könnt die Polizei hinzuziehen. Also ich kann mich erinnern an einmal, das war mit einer Kollegin, die sagte, die Mutter hat sich hinter der Tür verbarrikadiert und hat ein Messer in der Hand. Und da hat die Kollegin Angst bekommen. Das konnte man allerdings so lösen, indem man mit der Mutter ins Gespräch gegangen ist und deeskalierend auf die Mutter eingewirkt hat. Und dann hat die irgendwann die Tür aufgemacht und das Messer aus der Hand gelegt. Aber man könnte, wenn man da dann sich bedroht fühlt oder bedroht würde, dann könnte man auch die Polizei dazu rufen. Aber so, wir sind Profis im Gespräch mit anderen, auch in schwierigen Situationen, und verstehen es da schon zu deeskalieren und auch so mit den Eltern zu sprechen und in Beziehung zu treten, dass die eigentlich dann schon auch für ein Gespräch bereit sind.
Gibt es da dann spezielle Nachschulungen oder allgemeine Schulungen bei euch so, um eben auch andere Entwicklungen, die ja jetzt mit der Zeit kommen, mit den Jahren, andere Gegebenheiten entgegenzuwirken?
Also Sie meinen direkt in der Tätigkeit
jetzt? In der Tätigkeit, in Ihrer Tätigkeit.
Ja, jetzt. Genau. Also klar, diejenigen, die das machen bei der Kinderschutzstelle oder auch beim kommunalen sozialen Dienst, die sind geschult, die wissen, es gehört auch zum Studium von einer Sozialpädagogin, also die Arbeit bei der Kinderschutzstelle oder beim kommunalen sozialen Dienst, das können tatsächlich auch nur Leute machen, die soziale Arbeit studiert haben, die da ausgebildet sind, die gut sind in Gesprächsführung, die gut einschätzen können, was und gut Bescheid wissen über Entwicklungspsychologie, wissen, welche Bedürfnisse hat das Kind und wie sieht es aus, wenn Eltern diese Bedürfnisse auch gut befriedigen, ja, welche Aufwachsbedingungen sind für Kinder gut geeignet, welche sind gefährdend, welche Umstände sind gefährdend, ist die Berufsgruppe sehr gut ausgebildet und natürlich auch durch Weiterbildungen und Fortbildungen.
Man braucht natürlich auch ein dickes Fell, kann ich mir vorstellen, weil man sieht da sicher ein paar schwierige Fälle, die einen nahe gehen.
Ja.
Habt ihr selber auch Schutz und Betreuung? Oder die Basisarbeiter vielleicht?
Ja, genau. Also die an der Basis haben Supervision. Das heißt, dass sie sich selbst auch beraten lassen. Die haben eine Beratung durch eine Supervisorin. Das ist häufig eine Psychologin oder jemand anders, der eben eine Ausbildung in Supervision hat. Und die steht dann zur Verfügung, diese Fälle nachzubearbeiten, nochmal im Sprechen über diese Fälle. Also da nochmal zu reflektieren und so eine Position, so eine Helikopterfunktion einzunehmen und so drauf gucken und dann auch auseinanderhalten, was ist passiert, wie gehe ich damit um, was löst es in mir aus und wie gehe ich damit um. Das ist etwas, was sehr hilfreich sein kann. Einerseits in der Fallarbeit, aber andererseits auch im Umgehen mit so einem Fall. Und ansonsten gehört es auch mit zur Ausbildung, dass man eine sogenannte professionelle Distanz halten kann. Also ich kann Schweres erleben und hören und sehen, aber sobald ich mich selber da mitreißen lasse und selber sehr betroffen wird, kann ich diesen Menschen ja auch nicht mehr helfen.
Also richtig,
insofern ist es ganz wichtig, dass man da auch eine gewisse sogenannte professionelle Distanz hält.
Ja. Und nochmal zurück zu den Gesetzen und der rechtlichen Grundlage. Mhm. Auf welchen Grundlagen agiert ihr überhaupt? Mhm. Dürft ihr das überhaupt in die Wohnung stürmen und Kinder aus den Familien reißen? Natürlich aus Schutz, aber es ist hart formuliert. Ich will das bloß nochmal klarstellen, ob ihr das überhaupt dürft.
Ja, es ist eine gute und sehr wichtige Frage auch. Das beruht natürlich alles auf gesetzlichen Grundlagen. Also für uns ist zuständig das Sozialgesetzbuch 8 und da gibt es einen Paragraph 42, der heißt Inobhutnahme bei einer Gefährdung ist diese Inobhutnahme möglich, aber es muss eben tatsächlich eine Gefährdung vorliegen. Kann ich einfach hingehen, es muss begründet sein und dann zum Schutz kann dieses Kind in Obhut genommen werden. Und die Gesetze überhaupt für den Schutz des Kindes, das fängt an beim Grundgesetz, beim Artikel 6, da heißt die staatliche, also die Pflege und Sorge um die Kinder ist es den Eltern obliegende, zuvorderst obliegende Pflicht und das Recht auch der Eltern, aber die staatliche Gemeinschaft wacht darüber, heißt es. Und die staatliche Gemeinschaft, das ist dann das Jugendamt in Vertretung für die staatliche Gemeinschaft, die da dann drüber wacht und dann eben für den Schutz von Kindern sorgt. Auch im SGB 8 ist so ein Gesetzestext aufgenommen. Und dann gibt's 2005 ins Sozialgesetzbuch 8 aufgenommen, der Paragraph 8a, Der heißt Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Also der ist Land auf, Land ab sehr bekannt, dieser Paragraph 8a, weil der beschreibt genau, was die Jugendämter zu tun haben, wenn eine Gefährdung beobachtet wird, aber auch, was freie Träger tun müssen, wenn bei ihnen, also in der Kita zum Beispiel, wenn da eine Gefährdung auftaucht, wie sie da Schritt für Schritt umzugehen haben. Und das Jugendamt hat natürlich dann auch den Auftrag eben mit der Inobhutnahme im letzten Schritt bei einer sehr akuten Gefährdung. Und das Jugendamt kann auch, wenn Eltern tatsächlich nicht für ihr Kind sorgen können oder wollen, also können ist, wenn die zum Beispiel mit Sucht belastet sind, dann kann sein, dass die das einfach nicht können oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung, dann können die vielleicht einfach nicht. Und wenn es dann eine Gefahr für die Kinder ist, dann kann das Jugendamt beim Familiengericht einen Eingriff in die elterliche Sorge beantragen.
Wie lange machen Sie jetzt den Job schon?
Ich mache den Job jetzt seit 1996.
Dann haben Sie ja schon ein bisschen was gesehen. Gibt es vielleicht Gesetze, die man noch brauchen würde oder wo die Gesetzesgrundlage fehlt, wo Sie gern schneller oder besser agieren könnten, würden?
Also, nee, würde ich jetzt gerade so nicht sehen. Es gab eine Modifizierung vom Gesetz vor ein paar Jahren. Und zwar geht es da um den Datenschutz, auch weil der Datenschutz wurde immer so genannt von Berufsgruppen, die eben im Sozialgesetzbuch 8 nicht so ausdrücklich benannt sind. Und da gab es aber ein Gesetz, das wurde danach geschoben, das heißt abgekürzt das KKG, das ist das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz. Und dieses Gesetz bezieht dann alle Berufsgruppen noch mit ein, die bisher so nicht genannt waren. Also alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die Lehrerin, der Kinderarzt, der Psychologe an der Beratungsstelle und so weiter und so fort oder Therapeuten, die sind inzwischen nach dem Gesetz, eben nach dem Paragraph 4 aus dem KKG, befugt, auch dem Jugendamt eine Meldung zu machen. Und wichtig ist bei den Meldungen, wenn die von Fachkräften kommen, dass die melden, immer die Eltern auch über diese Meldung informieren. Also die Eltern immer partizipieren lassen an dem, was sie tun auch. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um mit den Eltern dann weiter mitzuarbeiten und entweder ein Schutzkonzept aufzustellen oder eben auf dem weiteren Weg nach Lösungen.
Okay, ich würde sagen, wir machen nochmal eine kleine Musikpause und sind gleich wieder da. Okay. Zurück bei der Plattform und ich schränke mich an mit Friederike Alle von der Abteilung Soziales der Stadt Ulm bei mir und wir haben ein sehr interessantes Thema Kinderschutz in den Familien gehabt. Wir haben jetzt in den vorherigen Parts schon besprochen, dass welche Fälle es gibt, welche rechtliche Grundlage besteht, um Kinder bei Gefährdung aus Familien herauszuholen. Jetzt ist meine Frage, wie kommen denn die Kinder denn wieder zurück in die Familie? Welche Umstände müssen dann passieren?
Das ist ganz wichtig und was ganz Essentielles beim Jugendamt, weil wir wollen ja nicht Kinder rausholen und wegklauen den Eltern, sondern das ist oft die Befürchtung von Eltern, wenn wir auftauchen, dann bekommen viele Eltern Angst. Dabei ist das Anliegen nicht nur vom Gesetzestext, sondern wir wollen das auch so leben. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, weil Kinder lieben am allermeisten ihre eigenen Eltern und das lässt sich nicht ersetzen und es lässt sich auch in der Entwicklung von Kindern ist es ganz wichtig, dass die bei ihren Eltern leben dürfen und leben können, aber eben auch gut leben können und nicht irgendwelchen Gefährdungen ausgesetzt.
Stopp mal, kurze Zwischenfrage. Wenn es die Kinder ja weggenommen haben, wo kommen die denn erstmal hin? Die kommen natürlich in eine qualifizierte Betreuung.
Genau, aber, kleine, junge Kinder kommen in eine Bereitschaftspflegefamilie. Eine Bereitschaftspflege ist eine ganz normale Familie, die Schulungen durchlaufen hat, um diese Aufgabe auch zu bewältigen. Also die haben auch, also sind von uns geschult.
Qualifizierte Erzieher.
Die sind qualifiziert, die haben jetzt keine berufliche Ausbildung da, aber sie haben bei uns Kurse belegt. Wir haben die quasi in Gesprächen ganz genau geprüft und vorbereitet auf die Aufgabe, die ja nicht leicht ist, ein fremdes Kind in einer Notsituation aufzunehmen. Und die Erfahrungen sind da auch sehr gut. Die Bereitschaftspflegefamilien leisten da ungeheuerlich viel und ungeheuer positiv auch.
Und wie Sie ja gesagt haben, liegt das Anliegen natürlich nicht, den Eltern das Kind wegzunehmen, sondern wieder zu geben. Was muss dann erfüllt werden?
Genau. Also das ist dann etwas, was wir vielleicht nochmal zurück... Also ein Kind raus aus der Familie, das ist der seltene Fall. Das passiert in Ulm im Jahr vielleicht 22 Mal, aber dann manchmal sind da auch jetzt drunter Jugendliche, die sagen, ich halte es nicht mehr aus zu Hause, ich brauche eine Auszeit, weil wir so viel Krach haben zu Hause und es ist gefährlich für mich. Also diese Dinge lassen sich dann häufig lösen, sodass dann die Kinder auch wieder zurückgehen. Ja, wenn die Kinder dann zurückgehen sollen, die Eltern, die wünschen sich das in aller Regel, weil alle Eltern wollen für ihre Kinder gute Eltern sein. Also das gibt eigentlich da fast keine Ausnahmen, die nicht sagen, ich möchte für mein Kind gut sein und lieb mein Kind und will für mein eigenes Kind auch sorgen. Wenn wir eine Gefährdung festgestellt haben, dann machen wir uns dran und erarbeiten ein Schutzkonzept. Also wir überlegen mit den Eltern gemeinsam, wie können sie so für ihr Kind sorgen, dass es auch gesund und gut aufwachsen kann. Das kann sein, dass wir Eltern dann eben in diesem Hausbesuch, den wir machen, oder auch in einem weiteren Hausbesuch, wo wir mit der Familie dann Gespräche führen, eben um Lösungen zu finden. Das kann sein, dass wir den Eltern Aufträge und Auflagen geben, die sie erfüllen müssen, dass das Kind wieder wohlbehalten dann dort auch zurück kann und wohlbehalten aufwachsen kann. Also es kann sein, eine Familie, die einen völlig vermüllten, ganz arg dreckigen Haushalt hat und ein Krabbelkind zum Beispiel, und also es stinkt fürchterlich in der Wohnung und es ist wirklich total unhygienisch, dass wir sagen, okay, die Wohnung muss sauber gemacht sein, die muss gereinigt sein, der Müll muss weggetragen sein, es darf keine Flüssigkeiten mehr auf dem Boden kleben und die Fliegen müssen weg sein und all das, was gefährlich sein kann fürs Kind. Dann kontrollieren wir das natürlich in einem erneuten Hausbesuch.
Mhm. Auch wenn das Kind dann wieder da ist, also nachhaltig.
Nachher auch wieder, genau. Okay. Und wenn die Eltern dann sagen, okay, wir machen das, weil wir das ja schon verstehen, dass das fürs Kind gefährlich ist, dann wird das Kind zurückgeführt in die Familie und wir bleiben dann je nachdem mit der Familie im Kontakt. Oder wir geben der Familie eine Hilfe zur Hand. Also es gibt auch eben auch im SGB 8, im Sozialgesetzbuch 8, gibt es Hilfen, die angeboten werden müssen. Da haben die Eltern auch einen Rechtsanspruch, wie zum Beispiel auch einer sozialpädagogischen Familienhilfe. Das ist dann, dass eine Sozialpädagogin regelmäßig in die Familie kommt, mit den Eltern, den Kindern Gespräche führt und so versucht, gemeinsam mit der Familie die Lebenssituation der Familie, den Schutz des Kindes zu sichern und zu verbessern.
Also dann nachhaltige Betreuung sozusagen, um einfach normale Verhältnisse wiederherzustellen. Wie sieht es denn bei schwierigeren Fällen aus? Sag mal, eben Kindesmissbrauch oder extreme körperliche Gewalt. Mhm. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da Rückführungen?
Kommt drauf an. Also es gibt nicht 100% immer Rückführungen, sondern es steht wirklich das Wohl des Kindes ganz oben. Und wenn das Kind in der Familie nicht geschützt ist, wenn Eltern sich nicht so weit entwickeln können, dass sie den Schutz eben herstellen können fürs Kind oder gewährleisten können, zusichern können oder das nicht wollen oder nicht können, dann wird das Kind auch dauerhafter aus der Familie draußen betreut und begleitet, unterstützt in der Entwicklung.
Also, wie kann denn so eine Betreuung oder so ein Prozess, wie lange geht denn sowas? Mhm. Ich sag mal, jetzt ist es akut. Mhm. Natürlich hängt es natürlich auch mit den Eltern ab, wie die Bedingungen erfüllt sind, aber so einfach, dass man so einen Durchschnittswert vielleicht hat, wenn es sowas gibt. Also ich will das jetzt auch nicht alles pauschalisieren, aber wie lange dauert sowas?
Also wir versuchen das natürlich nicht fürs ganze Leben, fürs ganze Kind- oder Jugendleben zu machen, sondern nur so lange, wie es notwendig ist. Das kann sein, je nachdem, wie die Situation zu Hause ist bei den Eltern, dass es eine lange Zeit notwendig ist. Kann sein, es ist eine kürzere Zeit notwendig, dass Eltern sich stabilisieren wollen und müssen, bis sie wieder das Kind aufnehmen können. Was aber immer ganz wichtig ist, dass Eltern und Kinder Kontakt haben. Auch wenn sie getrennt sind, getrennt leben, das muss immer ein Kontakt auch stattfinden. Also da hat ein Kind auch ein Recht drauf auf diesen Kontakt und Eltern natürlich auch.
Also das ist natürlich auch für das Kind gut, dass es weiß, es sind immer noch meine Eltern, ja. Aber dass halt trotzdem die Bindung auch dann ja. stetig bleibt.
Genau.
Ah, okay, das findet dann das auf einem gesicherten Boden statt, sage ich jetzt mal,
ja.
oder mit Betreuung.
Kann begleitet werden, ja. muss nicht immer begleitet werden. Kann sein, dass Eltern in die Wohngruppe gehen und ihr Kind abholen für einen Tag oder für einen Nachmittag und sagen, wir wollen jetzt was Schönes erleben mit unserem Kind, machen Ausflug oder gehen Eis essen oder was immer auch. Und dann ist es ein schöner Nachmittag und das Kind kommt dann wieder zurück in die Wohngruppe und wird da eben betreut, unterstützt, gefördert.
Also noch, Sie sind ja jetzt mehr im organisatorischen Koordinationsbereich,
ja, ja.
Als Sie noch an der Basis waren und Sie, sagen wir, eine erfolgreiche Rückführung wieder hatten. Was gibt es jemand persönlich, wenn Sie sehen, das Kind ist wieder glücklich und da gibt es keine Zwischenfälle mehr? Was nimmt man da mit als emotional?
Also Sie meinen ganz persönlich.
Persönlich,
also ich,
ja.
Mir fällt gerade eine Familie ein, wo ich das Kind tatsächlich wieder zurückgeführt habe. Es war eine richtige Arbeit, das alles wieder so vorzubereiten, auch mit den Eltern gemeinsam, dass das Kind zurückgehen konnte. Ich war danach auch ganz, ganz glücklich. Also das lässt einen nicht kalt, weil es ist natürlich immer der Wunsch, dass die Kinder auch bei den Eltern gut aufgehoben sind und bei den Eltern sein können. Die Kinder wollen das auch. Die wollen nicht woanders leben, die wollen bei den Eltern leben.
Und Gott sei Dank haben sie das an sich ranlassen. Und wenn man das Negative weglässt, also nicht an sich ranlässt, das Positive soll man schon an sich ranlassen. Das finde ich doch dann schon gut. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Musik.
Ich sage noch kurz was, weil ich das nämlich ganz wichtig finde, dass man da auch authentisch sein kann als Sozialarbeiterin und den Eltern das eben auch vermitteln kann, dass man sich freut mit ihnen zusammen. Und das kann man einfach nur, wenn man auch mit den Eltern in Beziehung gegangen ist. Und
also man hat ja dann auch bei der Beratung schon so eine Nähe. Deswegen was für mich so... ja, es ist, glaube ich, manchmal schwierig, wenn man viel Zeit mit Kind und den Eltern verbringt, da auch einen gewissen Abstand zu halten. Natürlich muss man trotzdem professionell bleiben. Genau.
Ja, und ich finde es auch, ich habe wahnsinnig viel Respekt vor diesen Eltern, die sich einlassen auf uns. Wir kommen und sagen, dein Kind ist gefährdet und sie lassen sich darauf ein, gehen mit uns ins Gespräch und strengen sich an. Also in dem Fallbeispiel gerade vorher, wo ich so froh war, als ich das Kind zurückführen konnte, die haben so viel getan dafür, dass ihr Kind wieder zurück kann. Also
vielleicht braucht man manchmal so einen Dämpfer, um einfach diesen Schalter im Hirn umzulegen. Umzulegen, ja, das stimmt. Jetzt machen wir eine kleine Musikpause, dann sind wir gleich wieder da mit Friederike Alle. Zurück bei der Plattform hier auf Radio Free FM. Friederike Alle von der Abteilung Soziales der Stadt Ulm bei mir im Gespräch. Wir reden über Jugend, Kinderschutz und sind eigentlich schon fast durch. Wir haben über Ihre Arbeit gesprochen und Sie haben mir verraten, dass Sie jetzt schon über 20 Jahre in diesem Beruf arbeiten. Haben Sie noch irgendwelche Wünsche an vielleicht Eltern oder an Gesetze, haben wir ja schon durch, oder an Institutionen, wie man vielleicht Ihre Arbeit verbessern könnte?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist im Kinderschutz immer die Kooperation mit anderen Partnern, also das sind die psychologischen Beratungsstellen in Ulm, Caritas, Diakonie, Kinderschutzbund auch und auch mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil manchmal geht es darum, dass man einfach nochmal genauer hingucken muss, was ist bei dem Kind los, wie geht es dem Kind überhaupt, dass wir da dann ein Kind auch mal untersuchen lassen wollen und müssen. Also da haben wir in Ulm eine sehr gute Vernetzung im Kinderschutz. Man kennt sich einfach und weiß, auf wen man zugehen kann. Das ist schon mal wirklich eine sehr gute Voraussetzung. Also wir haben auch immer wieder Treffen, Kooperationstreffen, wo man zusammensitzt und das Thema Kinderschutz auch thematisiert und bespricht, wie jeder damit umgeht, welche neuen Themen oder welche Problemfelder sich auftun in der Bearbeitung vom Kinderschutz. An Eltern würde ich gerne das Signal geben, den Mut zu haben, rechtzeitig Beratung aufzusuchen. Also wir haben psychologische Beratungsstellen in Ulm hier und die sind natürlich ausgebildet, geeignet, damit umzugehen, wenn Eltern kommen und sagen, mir wird es zu viel mit meinem Kind, ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll, ich möchte eigentlich gar nicht schlagen, ich möchte eigentlich mein Kind nicht erniedrigen, ich komme einfach nicht mehr zurecht, und dann sich rechtzeitig Beratung holen. Das halte ich für was ganz Wichtiges.
Das ist auch ein wichtiges Thema, dass nicht nur Nachbarn, sondern auch Eltern, die merken, dass sie einfach vielleicht überfordert sind durch ihre Umstände, sich bei euch und bei den Beratungsstellen melden können. Mhm. Welche Beratungsstellen sind denn das?
Also das ist die Beratungsstelle, die psychologische Beratungsstelle bei der Diakonie, die psychologische Beratungsstelle Caritas und die Erziehungsberatungsstelle des Kinderschutzbundes. Dann natürlich auch die Jugendämter, dort diejenigen, die da zuständig sind. In Ulm ist ja 5 Sozialräume, Eselsberg, Kuhberg, Wieblingen, Mitte Ost und Böfingen. Und da kann man sich auch jederzeit hinwenden und sagen als Eltern, wenn man Unterstützung braucht. Also das ist etwas sehr Wertvolles, wenn Eltern kommen, und das ist immer eine gute Voraussetzung, wenn Eltern von selber kommen und sagen, ich brauche da einfach eine Unterstützung. Das kann jedem kann das mal passieren im Leben, dass es schwierige Zeiten gibt und dass man dann eine Unterstützung
Müssen alleinerziehende Eltern Angst haben, wenn sie nicht überfordert sind und sich melden?
Also ich würde sagen, nein. Weil unser Ansinnen ist es, Hilfe und Unterstützung anzubieten. Also es ist niemals unser Anliegen, ein Kind zu entfernen von den Eltern, wie immer auch die Eltern sein mögen. Also es ist immer ganz wichtig, für die Kinder sind ihre eigenen Eltern immer die Größten, die Besten. Das ist auf ganz meine Beobachtung über meine ganze Berufszeit hinweg, dass Eltern immer die allergrößten, tollsten für die Kinder sind. Und das wollen wir natürlich auch unterstützen. Aber das Kind darf natürlich nicht gefährdet sein.
Der erste Schritt muss natürlich dann aber auch dann gemacht werden, um zu erkennen, ich habe da ein Problem, ich wende mich an jemanden, der mir hilft oder helfen kann.
Ja.
Und dann ist schon erstmal, glaube ich, viel gemacht. Ja.
Ja, da ist sehr viel gemacht, wenn Eltern zur Beratungsstelle gehen, das ist sehr niederschwellig, da gehe ich ins Gespräch und habe auch eine Schweigepflicht, haben die Berater, also die hören sich das an, die sprechen mit den Familien und die dürfen gar nicht mit irgendjemand anderem darüber sprechen, also das ist wirklich gut geschützt, dafür können sich Eltern gut aufgehoben fühlen, und beim Jugendamt ist genau das Gleiche, da können die Eltern auch sich beraten lassen. Die Jugendämter haben eben die Möglichkeit, auch Hilfe direkt anzubieten in der Familie. Zum Beispiel, wie gesagt, diese sozialpädagogische Familienhilfe oder dass ein Kind in eine soziale Gruppenarbeit geht. Da waren Kinder nochmal speziell gefördert, auch in ihrem Sozialverhalten auch. Und Eltern haben dann auch Ansprechpartner in Erziehungsfragen dann. Oder es gibt die Möglichkeit, dass ein Kind in einer Pflegefamilie lebt, zum Beispiel, wenn Eltern sagen, ich kann überhaupt nicht mehr, weil ich gerade mit einer schweren Krankheit fertig werden muss oder ja, keine Großeltern habe und so weiter. Also die Möglichkeit gibt es natürlich dann auch. Aber wirklich Jugendämter wollen unterstützen und nicht Kinder rausnehmen.
Mir persönlich, ich finde, wir haben alle Fragen mittlerweile abgedeckt. Kann man nochmal die Anhaltspunkte und die Kontaktstellen, können Sie die vielleicht noch mal nennen, wo man sich überall wenden kann? Einmal.
Also Caritas, Diakonie, Kinderschutzbund, Jugendamt, das sind so mal die wichtigsten Stellen. Aber ich finde es prinzipiell ganz wichtig, wenn man so in Not ist und sagt, ich kann nicht mehr, ich wünsche mir Hilfe, ich brauche jetzt Hilfe, dass man sich jemandem anvertraut. Kann ja auch sein, dass man mit der Lehrerin im Gespräch ist und sich da anvertraut, weil die wissen dann in der Regel auch, wohin sich die Eltern wenden können. Ja. Und im Prinzip arbeiten in Ulm alle gut zusammen und wissen voneinander Bescheid, was wer anbietet, so dass man Eltern dann auch an die richtigen Stellen verweisen kann.
Genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv, und ich schätze mal, in den Landkreisen wird es nicht anders sein wie in Ulm. Also wir sind, wie sage ich mal, süddeutschlandmäßig gut vernetzt und die Behörden arbeiten auch sehr, sehr gut in diesen Fällen auf jeden Fall miteinander. Ja. Dann Frau Ahle, ich sage danke. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das letzte Wort gehört immer unserem Gast. Und ich sage, bedanke mich für das Interview. Ja. Und wie gesagt, die letzten Worte gehören Ihnen.
Ja. Ich bedanke mich auch sehr herzlich fürs Gespräch. Ich finde, wir hatten ein gutes Gespräch miteinander. Und ich wünsche allen Eltern, dass sie ganz viel Freude haben mit ihrem Kindern, weil das ist ein ganz großer Schutzfaktor, wenn ich Freude habe mit meinen Kindern, wenn ich mit denen was unternehme und genieße, dass ich diese Kinder habe. Also die Kinder empfinde ich als Schatz auch für Eltern und der gehört gut gehütet.
Perfektes Schlusswort. Mein Name ist Timo Freudenreich, das war die Plattform auf Radio Free FM.
30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention. Die Kinderrechtswoche.
Wir dürfen nicht geschlagen werden.
Kinder haben Rechte, in die Schule zu gehen.
Kinder haben Rechte, zum Spielen.
Welche Rechte haben Kinder?
Dass Kinder Recht haben, zu reden.
Kinder haben Rechte, zu lernen.
Vom 18. bis 22. November. Die Kinderrechtswoche. Nur auf
Radio.
Zum 30. Jubiläum der UN-Kinderrechtskommission hat sich die hauseigene Tagesredaktion und die Plattform mit der Thematik Kinderrechte befasst. Alle Beiträge findet ihr gebündelt unter der URL freefm.de/presents/Kinderrechtswoche.